Öffne die Augen.
Nur 5 Minuten.
Wach auf, Link.
Oh, warum weckst du mich denn? Warum ist das alles so nass hier? Wo bin ich überhaupt? Boah, was für ein Albtraum. Hä? Was ist das hier? Sieht aus wie eine Höhle. Erstmal aufstehen. Toll. Voll den Zeh gestoßen. Wo ist überhaupt mein Handy? Oh, was ist denn das? Ah, mein Handy. Nein, halt. Was ist das denn?
Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen.
Was heißt denn hier Shika-Stein? Wo ist mein Handy? Was zum Geier?
Halte den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen.
Hä? Ich soll mein Handy über dieses komische Ding hier halten. Wow! Das ist ja mal ein geiles Türschloss. Ah, okay. Ich muss los. Ich wollte doch mit Thomas Podcast aufnehmen.
Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen.
Reise? Reise am Arsch. Ich muss Podcast aufnehmen. Thomas wartet schon. Und hell ist es auch schon. Also, machen wir uns mal auf die Socken. Jo. Oh, es hat kalt. Wir klettern am frühen Morgen. Verdammt. Okay, jetzt bin ich draußen. Ja, ich hab's geschafft, in die WG zu kommen. Herzlich willkommen an die Zuhörer und auch herzlich willkommen an dich, Thomas, der du heute mit mir den Podcast hier aufnimmst.
Ja, hallo Kai, schön dich wohlbehalten hier wieder zurückzusehen in der WG. Du warst ja eine Zeit lang verschollen. Und hallo, ja. Liebe Hörer, freut mich natürlich auch euch hier bei uns in der heimigen Gamer-WG willkommen zu heißen.
Ja, 100 Jahre war ich verschollen.
Boah, ist mir kürzer so vorgekommen.
Jetzt weiß ich, was schön wenn man das war. Mal so nach der Story von dem Spiel nimmt. Ja, es geht um Zelda, Breath of the Wild. Ich meine, wir hatten schon mal, oder du hattest schon mal mit Chris schon mal ein bisschen drüber gesprochen in deinem Switch-Podcast.
Genau, da gab es natürlich keinen Weg an dem Starttitel schlechthin vorbeizukommen, aber wir sind den Hörern ja noch eine richtige Folge schuldig und das wollen wir heute nachholen.
So sieht's aus, genau. Ich meine, gut, gibt es wirklich irgendwas Besseres zurzeit auf der Switch?
Andere Frage, gibt es überhaupt irgendwas anderes auf der Switch? Wahrscheinlich schon, weil wenn der Podcast online ist, bis dahin gibt es Mario Kart. Und das werde ich bis dahin auch schon reichlich gespielt haben. Aber bevor wir vielleicht mit Zelda starten, du hast recht. Also ich habe bisher eigentlich nur Zelda für das Gerät geholt. Habe mich lange mit einem Setsuna hin und her überlegt, ob ich es holen soll, aber habe mich bisher noch dagegen entschieden, weil das ja auch so ein 40-Stunden-Brocken ist. Den wollte ich mir neben den Nachholtiteln auf den anderen Konsolen jetzt nicht noch nebenher aufbürden. Ich hätte aber tatsächlich gerne einige der Spiele, die ich jetzt auf den anderen Konsolen spiele, wie Torment zum Beispiel auf der Xbox oder aber auch das aktuelle Mass Effect, was ich mir für die PlayStation geholt habe, die hätte ich tatsächlich gerne auf der Switch gespielt, wegen dieses coolen Modus, dass man es auch auf dem Handheld zocken kann. Aber ja, leider ist das ja kein Wunschkonzert und wir müssen erstmal nehmen, was kommt.
Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wenn das möglich wäre, dann wäre das meine Konsole. Wenn ich ein GTA 5 oder meinetwegen halt ein Red Dead Redemption 2, was demnächst irgendwann kommen soll, also wenn ich sowas auf der Switch mobil spielen könnte, dann wäre das die Traumkonsole für mich. Aber das ist nicht der Fall und das wird auch wahrscheinlich niemals so sein, weil es halt eine Nintendo-Konsole ist und leistungstechnisch nicht an die anderen Dinger rankommt. Von daher, für mich zurzeit noch völlig uninteressant. Aber hören wir auf, wieder über die Switch zu ranten, oder ich zumindest. Zelda. Das wohl größte Zelda, was ich jemals gespielt habe, würde ich sagen.
Ich habe nicht alle Zelda gespielt, aber auch für mich auf jeden Fall das größte, auch allein vom Zeitumfang her, den ich in dem Spiel verbracht habe. Und ja. Ich glaube, was die Spielwelt angeht, braucht man ja, da gar nicht drüber reden. Das ist einfach ein gewaltiger Klotz, den Nintendo da aus Bits und Bytes herausgeschlagen hat in jahrelanger Arbeit mit vielen Aufschiebungen. Das Spiel war ja als Hoffnungsschimmer für die Wii U geplant und konzipiert worden, war ja schon relativ frühzeitig sogar mal mit Demos versehen worden, wo das Spiel zwar noch anders aussah, das war so eine Zelda-Tech-Demo, wo man aber schon sehen konnte, was die Wii U ja Schickes quasi mit Zelda machen könnte. Und ja, irgendwann hieß es dann, das wird der Riesentitel für die Wii U. Und am Ende ist er dann für zwei Geräte gekommen.
Ja, richtig. Wobei, wenn wir nachher ein bisschen noch über die Technik reden, ist mir was aufgefallen. Oder ja, ich denke mal, dass das auffällig ist. Man merkt schon, dass es für die Wii U geplant war und ursprünglich für dieses Gerät kommen sollte. Allein was das Menü angeht und so. Ich denke mal, das war eigentlich für den Touchscreen geplant. Warum sie das auch immer dann wieder gecancelt haben, um es wahrscheinlich einheitlich zu machen auf der Switch und auf der Wii U. Ich denke mal, das war eigentlich ursprünglich als Menü für den Controller von der Wii U geplant, das ganze Menü.
Ich glaube nicht, dass Nintendo da gelogen hat an irgendeiner Stelle. Also nee, dass das von vornherein ein Wii U-Titel war, nehme ich Nintendo auf jeden Fall ab. Ich denke halt, irgendwann hat Nintendo einfach gemerkt, okay, die Wii U verkauft sich schlecht bis gar nicht. Und wir müssen handeln und dann hat man es eben dann angefangen, auf das neue Gerät mitzuportieren, was man ja auch an einigen Stellen dann ebenfalls merkt. Aber so Gimmicks in der Spielwelt wie dieser Shika-Stein, das ist für alle Hörer, die es nicht gespielt haben, so eine Art Gerät, so ähnlich wie ein iPhone oder überhaupt wie ein Smartphone, was quasi der Link immer mit sich nimmt, der Hauptcharakter des Spiels. Das ist schon sehr an das Wii U-Pad, aber natürlich auch so ein bisschen an die Switch von der Optik her dann angelehnt. Ne? Aber insbesondere ja, genau. Eben das Wii U-Pad ist eigentlich dieser Shika-Stein.
Das dachte ich mir nämlich auch. Ja, kommen wir mal so, würde ich sagen, grob zum Anfang. Ich war am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen, also ich meine, man hat ja das Intro schon so ein bisschen gehört, ich habe das ja hier auch für den Podcast auch benutzt. Man kommt dann in diese offene Welt rein und man ist erstmal relativ verloren, fand ich. Weil man ist in dieser riesigen Welt und weiß erstmal gar nicht so groß, ja, wo geht's hin? Ich meine, man kennt das ja im Prinzip, wenn man schon mal Zelda gespielt hat, man weiß, man muss hier irgendwo hin, um irgendwas zu finden, damit die Story weitergeht. Aber du bist halt erstmal in dieser offenen Welt und guckst dich erstmal um und denkst dir, wow, ist das groß und ja, wunderschön.
Ja, vor allen Dingen finde ich, schafft es das Spiel, mich 2 Stunden, 3 Stunden ja auf diesem Starterplateau zu beschäftigen. Und ich habe wirklich den Eindruck zu dem Zeitpunkt, boah, das ist ja alles hier so riesengroß wie eines der alten Zelda quasi in Gänze. Und man hat zu dem Zeitpunkt noch nicht die Ahnung, dass das tatsächlich nur ein minimaler kleiner Fleck auf dieser riesigen Karte ist. Zumindest ist es mir so ergangen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Starter-Plateau-Ebene erlebt habe, war das für mich eine riesige Welt. Im Nachgang muss ich sagen, das war einfach nur ein winzig kleines Areal in der kompletten Welt, was es da zu erforschen gab. Hattest du das Gefühl auch?
Ja, ja, klar. Am Anfang habe ich erst gedacht, das ist bestimmt schon ein ganz großes Stück. Also es, genau. Man sieht ja noch nichts, ja. Man hat ja noch keine Map. Aber das Erste, was mir übrigens aufgefallen ist, wie ich angefangen habe zu spielen, ich denke, warum kann ich keinen Namen eingeben? Man kennt das eigentlich immer, dass man seinen Charakter benennen kann, aber das ist der Sprachausgabe halt geschuldet, ne?
Ja, leider. Der erste Deswegen, Link, der nicht Thomas heißt, war das bei mir.
Ja. Ja, bei mir auch. Also der erste Link, der nicht in meinem Fall halt Raptor hieß oder auch dann später, wenn wir bei den Pferden zu sprechen kommen. Du hast deins wohl Epona genannt, ja, aber...
genau.
Ja, jedenfalls war das das erste Ding. So, und dann kommst du halt in diese offene Welt und dann rennst du da erstmal rum. Und dann findest du auch direkt erstmal vor deiner Nase ein Stöckchen. Ich denke so, oh, Stöckchen, okay, nehme ich mit. Und man kann im Prinzip sowieso alles, was man irgendwie findet, kann man schon mitnehmen. Wo ich dann dachte so, oh, ist ja cool. Äpfel pflücken, ja, irgendwelche Tiere, die da rumkrabbeln, kannst du schon einsammeln. Ohne irgendwie. Genau, die Holzfäller-Axt. Du brauchst kein hier so ein Fliegennetz oder sowas, was du früher halt immer brauchtest, sondern du kannst die Viecher einfach so einsammeln. Das waren also Sachen, wo ich schon mal gedacht habe, so, ist komisch, kommt mir komisch vor. Aber ist halt so. Ja, und dann rennst du da rum und irgendwie wurde ich am Anfang aber nicht so richtig warm damit. Weil es war für mich doch anders, als ich es gewohnt war. Ich habe gedacht, irgendwie haben sie es kaputt gemacht. Ich war so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Vor allen Dingen dann halt auch alles, was du mitschleppst an Waffen. Du hast Slots, Waffenslots. Ja, wenn die voll sind, dann kannst du halt nichts mehr mitnehmen, was ich schon mal doof fand. Und die Waffen zerbrechen, nachdem du 2-3 Mal da drauf gekloppt hast. Das fand ich dann extrem blöd.
Ja, da hätte ich zumindest aus spielerischer Sicht auch das, glaube ich, so anders gemacht, dass man dem Spieler am Anfang erstmal eine Waffe in die Finger drückt, die ein bisschen länger hält. Weil kaputtgehende Waffen ist ein Faktor, der, glaube ich, viele Spieler schnell nerven kann, was sich im Verlauf des Gesamtspiels zumindest aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr als nervig erwiesen hat, weil einfach dieses Kaputtgehen der Waffen eher zu schnellerem Waffenwechsel führt und man nachher einfach auch bessere Waffen hat. Nur diese Anfangsstöckchen und Holzfäller-Äxte, die gehen wirklich sehr schnell kaputt. Und ich hatte am Anfang so den Eindruck, boah, das geht aber alles relativ schnell ratzfatz kaputt. Da muss ich ja genau überlegen, welche Waffe ich für welchen Gegner einsetze. Oder ich habe am Anfang dann auch schon mal Gegnergruppen quasi außen vor gelassen, weil ich dachte, um Waffen zu sparen, aber eigentlich der falsche Weg, weil jede Waffen oder jede Gruppe, die man angeht, lässt am Ende mehr Waffen fallen, als man Waffen braucht, um diese Gruppe kaputt zu schlagen. Insofern hat man eigentlich relativ schnell quasi mehr Waffen da irgendwo rumliegen, als man Slots im Inventar hat. Zumindest war es mir so gegangen.
Ja, das stimmt. Wobei, klar, am Anfang kriegst du auch erst nur schwache Waffen. Was du auch merkst, ich meine, direkt die erste Gegnerhorde, in die du reinläufst, ja, diese komischen Moblins, wie die heißen, auf die klopfst du dann ein und ja, stellst fest, okay, das geht mit dem Stöckchen, aber hinterher kommst du natürlich mit dem Stöckchen nicht mehr weiter, ist auch klar. Die Gegner werden natürlich größer und stärker, desto weiter du im Spiel voranschreitest. Ja, jedenfalls war das so der erste Breaker für mich, wo ich dachte so, Waffen kaputt gehen, doof. Das gleiche gilt dann für Schilde und auch für, wenn du hinterher Bogen und Pfeile hast, also für die Bögen, das geht alles halt kaputt. Und das hat mich schon am Anfang sehr gestört. Hinterher nicht mehr, da hast du recht. Aber am Anfang fand ich das echt blöd. Und ich habe auch gedacht so, das sind Veränderungen, die mir überhaupt nicht gefallen.
So. Ja, ich war da an sich sehr offen. Vor allen Dingen, ich hatte im Vorfeld das Plateau schon zu einem Großteil mir in Internetvideos auch angeguckt. Also ich wusste auch grob, was mich erwartete, wo ich langgehen muss, wo ich meinen ersten Stein, einen Felsen herunter kullern lassen kann, weil das Spiel hat ja eine grandiose Physik-Engine in allen Belangen, das stimmt. Heißt Schwerkraft, Hitze, Kälte, alles Dinge, die in irgendeiner Form die Spielwelt beeinflussen, werden berücksichtigt und sehr innovativ im Spiel auch eingebracht und man hat schon so erste Eindrücke auch auf diesem ersten Plateau, wo man ist, weil eben ja klar, Schwerkraft ist sowieso überall, aber es gibt zumindest auch eine Kältezone. Ich glaube, eine Hitzezone gibt es nicht, aber
nee.
Dass man sich den Widrigkeiten quasi von Eis und Frost aussetzen muss, das lernt man schon ja. Sehr schnell kennen in der Spielwelt.
Ja, das war auch direkt mein erstes Problem. Ich meine, du fängst an, genau. Erstmal müssen wir ja noch sagen, der erste Turm, ich nenne sie jetzt mal diese typische Ubisoft-Formel, also du musst Türme erklimmen, um die Karte freizuschalten. War auch dann so ein Ding auf dem Plateau, wo ich dachte so, ja toll. Ich meine, ist schön gemacht, du kletterst dann darauf und aktivierst das Türmchen. Dann fährt der hoch oder es fahren dann alle Türme in der Landschaft hoch. Das ist eine geile Zwischensequenz, aber du hast dann halt dieses Plateau auf deiner Map freigeschaltet, sichtbar. So, und dann geht es dann halt auch los, dass du dann die ersten Schreine markieren kannst, in denen du ja auch deine Grundfähigkeiten bekommst. Das ist ja so das Tutorial da.
Genau.
Und da dachte ich auch schon, Türme, warum Türme? Warum habt ihr euch das abgeguckt?
Ja, ich glaube, in der Szene irgendwo fängt dann auch das Spiel an, so ein bisschen die Grundstory ja des Spiels zu erklären. Dass
ja,
eben,
der Alte erklärt dir das.
Genau, du hast es ja eben auch schon gesagt, du warst 100 Jahre am Schlafen. Also eigentlich kommt man quasi 100 Jahre zu spät auf eine Party, alles ist schon vorbei. Das hat einen sehr, sehr schönen Flair bei mir hinterlassen, weil jeder, der jetzt nicht zum ersten Mal ein Zelda-Spiel spielt, ich kann mich nicht in die Situation jetzt wirklich hineinversetzen für die Erstspiele, aber jeder, der es nicht hat, er kommt quasi nach Hause in die Welt, die er kennt. Und man hat dieses Gefühl, es ist wirklich 100 Jahre her, alles liegt in Schutt und Asche, alles ist kaputt, alles ist korrumpiert und man versucht quasi herauszufinden, was ist innerhalb der letzten 100 Jahre passiert und der Umstand, dass Ganondorf quasi Schloss Hyrule und Stadt Hyrule umlagert hat, ist ein Fakt, der relativ früh im Spiel, nämlich an der Stelle einem dann auch quasi mitgeteilt wird und die Aufgabe ist es eigentlich des Spielers dann über die gesamte Spiellänge hinweg eben Ganondorf aus der Spielwelt zu vertreiben und nach 100 Jahren Unterdrückung das Land wieder zu befreien. Und nur um das eben zu Ende zu sagen, das hat mich von der Stimmung her unheimlich an eins meiner Lieblingsrollenspiele, nämlich Ultima 7, erinnert, weil auch hier ist es so, man kommt als Avatar nach vielen, vielen Jahren wieder nach Britannia zurück. Der Guardian, in dem Fall eben nicht Ganondorf, sondern der Guardian hat quasi die Welt mittlerweile unterjocht und man sieht quasi, wie sich die Welt verändert hat. Und das finde ich so als spielerisches Stilmittel sehr, sehr stark und verbindet die Altspieler direkt mit dem Spiel und zieht einen voll hinein.
Also unterschiedlich ist das. Mich hat das irgendwie da noch gar nicht so gefesselt. Bei mir kam das erst alles, wie ich das Plateau verlassen habe.
Ja, das war jetzt auch so ein Vorgriff. Insbesondere hat man diese Eindrücke natürlich, wenn man dann auch Stätten besucht, die man aus alten Spielen kennt. Ne? Also jetzt auf dem Plateau ist das natürlich noch etwas weniger. Da ist ja höchstens die Zitadelle der Zeit eines der
genau.
Objekte, die man schon kennt, vielleicht aus anderen Spielen.
Ja, genau. Die kennt man. Ja, und dann hast du vier Schreine, glaube ich, die dir deine Grundkräfte quasi dann da geben. Der alte Mann, dem du da begegnest, der dann da am Turm auch auftaucht, der sagt dir halt, du musst diese vier Schreine markieren und aufsuchen. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann kannst du wiederkommen und dann kriegst du von ihm quasi dieses Cape oder dieses... ja, was ist denn das? Wie so ein Drachen, mit dem du
so
dann
ein
halt quasi.
Ne?
Ja, so genau, mit dem du dann quasi das Plateau verlassen kannst, weil das ist halt erhöht. Du kommst halt so nicht runter. Wenn du da runter hüpfst, das geht, aber stirbst du halt.
Aber da hast du gerade schon was Schönes erwähnt, weil diese vier Schreine, die man besucht, sind ja quasi ein spielerisches Stilmittel, was einen auch das ganze Spiel über begleitet. Man hat ja nicht mehr diese riesigen Dungeons, zumindest in abgeschwächter Form, wie es die in den alten Zeldas gab, sondern man hat ja 120 Dungeons im Spiel, wovon 116 quasi so Art portalartige Mini-Physik- und Ratespielräumchen sind, wo man sich durchrätseln kann, also auf eher kompaktem Raum. Und diese ersten vier Schreine die man dann eben kennenlernt, die bringen einem, glaube ich, und ich meine, das ist auch so, direkt alles bei, was man im Spiel quasi wissen muss, weil es gibt verschiedene Fähigkeiten, um auch gerade eben Physik zu beeinflussen. Und man kriegt auf diesem ersten Plateau schon alles an die Hand, was man fürs Spiel braucht. Und eben alles Weitere sind dann Varianzen, die dieses auf sehr raffinierte Weise dann miteinander verknüpfen. Aber eigentlich kriegt man sein Handwerkszeug recht früh im Spiel dann an die Hand gegeben, weil das Spiel ja auch komplett offen gestaltet ist.
Ja, richtig. Und das war dann auch wieder sowas direkt, wo ich dachte so, hä, das ist anders als sonst. Weil du den ersten Dungeon, den ersten Schrein, den ich gemacht habe, da kriegst du dann direkt die Bomben. Und du hast dann unlimitierte Bomben. Ich denk so, hä, unlimitierte Bomben? Vor allen Dingen nicht mit hochnehmen und sie zischen schon. Und wenn du sie nicht wegwirfst, explodieren sie dir in der Hand. Nein, du nimmst die hoch, schmeißt die dahin, wo du sie hinhaben willst und zündest die quasi fern. Das war dann so ein Stilbruch mit den alten Zeldas, ne? Wo ich dachte so, ey, das ist zwar cool, aber irgendwie merkwürdig.
Ja, vor allen Dingen kann man mit diesen Bomben Felsen sprengen, wo dann Edelsteine drin sind. Das habe ich erst nach ewiger Zeit herausgefunden, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, wann kommt denn endlich mal die übliche Spitzhacke im Spiel vor, womit man diesen blöden Felsen knacken kann.
Ja, das hatte ich relativ schnell irgendwie durch Zufall rausgekriegt. Da hatte ich mal eine Bombe irgendwo hingeworfen, wo die dann da runterkullerte und dann halt explodieren lassen und dann flogen mir da irgendwie die Bernsteinbrocken entgegen und da dachte ich dann, ah, so geht das. Ich meine, du kriegst später ja noch ein Instrument, womit das einfacher geht. Ja, von den Goronen, die haben ja so einen Bohrkopf, mit dem du das auch machen kannst. Aber am Anfang habe ich das auch alles immer mit den Bomben erledigt, ja. Wobei du dann auch manchmal die Sachen schon verlierst, weil die irgendwo ins Nirvana fliegen und auf Niemals Wiedersehen dann da an den Berg runterrutschen und du kommst halt nicht mehr hinterher. Ja. Das stimmt. Ja, das kriegst du, die Bomben kriegst du, dann bekommst du dein Magnetmodul, also womit du quasi alles, was metallisch ist, hochheben kannst und einfach durch die Luft fliegen lassen kannst und bewegen kannst. Sehr wichtiges Instrument.
Ja.
Dann bekommst du ein ein Zeitmodul, womit du halt Maschinen und ja auch sogar Lebewesen, glaube ich, teilweise anhalten kannst für eine gewisse Zeit, so freezen kannst. Dann bekommst du ein Kryo-Modul, womit du Dinge einfrieren kannst. Das ist auch ganz witzig.
Und vor allen Dingen aus dem Wasser so Blöcke hochheben. Ne? Das ist, glaube ich, das, was
sehr wichtig,
sehr, sehr wichtig ist als Rätsel. Element, weil man damit was quasi immer wieder im Wasser brauchst, ja, so eine Art Eisinsel sich schaffen kann oder Dinge, die im Wasser sind, hochheben.
Ja, das brauchst du sehr oft, um Dinge halt aus dem Wasser rauszuholen, teilweise auch storyrelevante Sachen aus dem Wasser rauszuholen. Und du kannst immer drei Säulen erschaffen und danach musst du halt wieder eine wegmachen. Wenn du dann halt, was wir noch gar nicht gesagt haben, du kannst an allen Objekten, außer an den Metall- oder halt diesen Antiqua-Objekten im Schrein oder so, da geht's nicht. Aber draußen in der Spielwelt kannst du an allen Objekten hochklettern. Auch an deinen Eisblöcken, die du da erschaffst und so. Was halt auch ein sehr interessantes Feature ist in dem Spiel, was so noch nie gab. Du kannst einfach überall dran hochklettern.
Einzig die persönliche Ausdauer, die man im Verlauf des Spiels aber steigern kann, entscheidet darüber, wie lange man irgendwo hochklettern kann. Aber in der freien Welt hat das zur Folge, dass du alles erklettern kannst. Lediglich in den Rätselschreinen sind einem da eben Grenzen gesetzt durch diese Metalloberflächen.
Ja, sonst wäre es ja wahrscheinlich auch zu einfach.
Ja.
Ja, die Schreine, wenn du die vier Stück dann gemacht hast, dann bekommst du deinen Gleitschirm von dem, soll man spoilern? Ich meine, das ist der Anfang vom Spiel, ja.
Ja.
Ja, du bekommst halt von diesem alten Mann, der da rumdüst, wer das jetzt im Endeffekt ist, egal, von dem bekommst du halt diesen Gleitschirm, weil der fliegt am Anfang auch immer damit rum. Der kommt andauernd angeflogen, wenn du da irgendwo bist. Und damit kann man dann das Startgebiet, dieses Plateau verlassen. Und dann hat das Spiel mir die Augen geöffnet. Weil wie ich dann von dem Plateau runter war und ich bin erstmal halt den normalen, was heißt normal, aber ich schätze mal den Weg, so wie es gedacht war, gegangen, so Richtung Karakariko, dem berühmten Dorf aus der Zelda-Welt.
Karakariko.
Genau. Und was ich dann auf dem Weg dahin schon alles entdeckt habe und ja, diese, du machst dann deinen zweiten Turm, also der kommt dann da auch, den zweiten Turm, den du erklimmen kannst, und wenn du da oben drauf stehst, dann kannst du mal so einen Blick über die Welt werfen und dann siehst du die ganzen anderen Türme, die du dann noch da erreichen musst und halt auch schon weit, weit entfernt, du hast direkt mit diesem Shika-Stein schon so ein Fernglasmodul, womit du dann auch in die Ferne gucken kannst und entdeckst dann da schon ganz weit weg Schreine und halt Dinge in der Spielwelt, die du halt unbedingt erreichen willst. Also es war Wahnsinn irgendwie. Ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht, wie weitläufig das ist und was es hier alles gibt. Ja, und dann habe ich angefangen, die Welt zu erforschen. Und ich bin irgendwie erstmal, also in Karakoriko bin ich noch angekommen. Das ist das erste Dorf, kennt man ja. Da habe ich mir dann so ein bisschen meine Klamotten auch gekauft, die man da kaufen kann. Und dann habe ich angefangen, erstmal nur die Welt zu erkunden irgendwie. Ich habe gar nicht mehr weiter die Story gemacht. Ich bin einfach nur weiter durch die Gegend gelaufen, habe Türme erklommen und versucht, die Welt zu erforschen. Und dann auch relativ schnell festgestellt, dass dann da auch stärkere Gegner sind, die man dann vielleicht nicht unbedingt mit seinem Stöckchen oder seinen schwachen Keulen, die man da eingesammelt hat, umhauen kann. Und dass mir da irgendwie ein bisschen so dann der Level halt fehlt. Aber es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe dann überall Äpfel eingesammelt und bin dann durch die Gegend gelaufen. Wenn man dann friert, dann verliert man ja Herzen. Dann habe ich dann halt mir immer die Äpfel reingepfiffen, damit ich nicht sterbe. Und bin dann so über die Berge darüber. Und ach, das war so geil. Also ich habe stundenlang nur die Welt erforscht.
Ja, das wird ja in dem Spiel auch sehr belohnt, dadurch, dass es wirklich was zu entdecken gibt und die Welt auch, habe ich zumindest den Eindruck, auch von Hand gemacht worden ist und eben nicht so generisch angelegt ist. Und insofern, es gibt ja diese Crocs überall in der Welt versteckt, so kleine Blattmännlein, die überall Rätsel hinterlassen und einen damit belohnen, wenn man die findet, dass man eben für diverse Crocs, die man gefunden hat, wieder Bonussachen eintauschen kann. Das funktioniert schon sehr, sehr gut und ist wirklich motivierend. Und also neben der Schönheit der Landschaft, die einen zum Erkunden anregt, ist, glaube ich, für mich zumindest auch immer dieses Gefühl, man kann überall was entdecken, sehr zuträglich gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt sagen muss, von den Crocs habe ich gar nicht so viele gefunden. Also ihr könnt mich jetzt für blöd halten, das mag ja sein. Aber klar, ich weiß, wenn man da irgendwo so einen Steinkreis sieht, wo einer fehlt, dass man den da hinlegen muss oder auf irgendwelchen Felsen so eine Blume entdeckt, der man dann nachhechten muss, weil die ständig irgendwo anders wieder auftaucht. Ja, das habe ich alles gemacht, aber ich habe trotzdem von diesen Crocs habe ich vielleicht 50 oder so gefunden. Ich meine, es soll 500 geben, ne?
900.
900?
900, ja.
Ich habe eine Karte in dem Buch, ich habe das Buch ja auch, wie du, da ist eine Karte drin, eine große, wo die ganzen Crocs alle markiert sind. Ich habe überlegt, ob ich es machen soll, dann habe ich mir gedacht, nee.
Ja, sollte man sich überlegen, aber eigentlich für mich ist auch nicht so entscheidend, alle zu haben oder eben wie viele es gibt, sondern eher der Umstand, es ist quasi überall was zu entdecken. Das hat man durch diese immense Anzahl von 900 Stück wirklich geschaffen.
Ja,
also als ich von dem Plateau dann auch runtergekommen bin, gut, der Weg ist dann erstmal nach Kakariko hin ja eigentlich quasi für jeden vorgegeben vom Storyverlauf her. Aber dann teilt sich das ja wirklich auf, wenn man in Kakariko ja den Auftrag bekommt, die vier großen Schreine oder wie die Dinger heißen, also
Titanen
genau, quasi zu reinigen. Weil die von Ganondorf, so wie in allen anderen Zelda-Spielen, auch verdorben worden sind. Und da ist das Schöne, es ist tatsächlich optional, das zu machen. Man könnte auch sofort zu Ganondorf hingehen. Man hat wahrscheinlich wenig Chancen, aber machen kann man's. Also das Spiel ist da sehr offen an der Stelle.
Das Speedrun ist, glaube ich, bei 15 Minuten mittlerweile, ne?
Ja.
Weiß jetzt nicht, ob mit irgendwelchen Glitches oder nicht. Das habe ich mir nicht angeguckt. Also die erste Zeit, die ich gehört habe, waren 50 Minuten. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar ohne Glitch machbar ist. Aber 15 Minuten erscheint mir schon ohne Glitches, ohne Glitch-Ausnutzung relativ schwer.
Ja, zumal man wirklich minutenlang durch diese Spielwelt laufen kann und einfach nur in eine Richtung läuft und ja, durch die Größe der Spielwelt man dann auch nur sehr wenig scheinbar dann vorankommt. Also wenn man da in 15 Minuten sogar noch den Boss besiegt, da muss eigentlich gepusht worden sein.
Ja, denke ich auch. Ich denke auch. Also 50 Minuten erscheint mir realistisch. Das schaffst du vom Plateau runter bis zum Schloss. Und wenn du dann echt gut bist, den aber du hast ja keine Waffen dann, ey. Wie willst du denn den mit drei Herzen platt machen? Also, naja, gut.
Egal.
Ja. Wenn wir gerade bei Karakariko sind, dann würde ich gerade mal kurz so ein bisschen zur Technik kommen, weil ich habe es auf der Wii U gespielt und du auf der Switch.
Jawohl.
Gerade in den Dörfern, das ist mir dann in Karakariko das erste Mal aufgefallen, geht die Performance bei der Wii U wahnsinnig in den Keller. Also da hast du wirklich Slowdowns, das ist teilweise nicht mehr schön. Also runter bis auf 10, 15 FPS oder so bricht da die Framerate ein in den Dörfern.
Ja, auf der Switch ist es anders, wobei man auf der Switch auch, wie nennst du die Stadt nochmal? Auf jeden Fall auf der Switch ist man in Kakariko, ich habe gerade mal nachgegoogelt, es ist wirklich so. Du hast gerade irgendwie sowas Lustiges gesagt, Kakariko, nee, irgendwie hast du es anders genannt.
Habe ich? Ja, ich meine aber Kakariko.
Kakariko, genau. Nee, also auf der Switch ist es so, dass den ersten Monat lang Slowdowns insbesondere da waren, wo besonders viel Gras ist. Das ist an diesen Waldschreinen, wo dann auch die Feen hausen. Das war insbesondere eben auch in Kakariko. Ansonsten ging es eigentlich. Jetzt, nachdem das Spiel ja schon was länger draußen ist und eben nach 3-4 Wochen kam der Patch, hat das Spiel quasi fast keine Slowdowns mehr.
Auf der Wii U nach wie vor. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich besser geworden ist. Also gerade in den Dörfern und vor allen Dingen auch nachher in der Zora-Stadt, da war es echt massiv. Also wahnsinnig schlimm. Hat mich gestört, aber hey, es ist Zelda und das Spiel macht so viel richtig, weshalb ich dem das auch verzeihe.
Ja. Na, ich sag mal, jein, ich finde das immer so unnötig. Warum macht man das? Ich glaube, jeder wird sich jetzt erinnern, boah, das hat da und da geruckelt. Keiner wird sagen, boah, das Wasser sah aber gut aus in dieser ruckelnden Stadt. Ne? Das ist so, ja. Also, das finde ich schon von der Designentscheidung her dann immer sehr fragwürdig, wenn man das so macht als Designer, dieses Reiten auf der Rasierklinge, ob die da immer noch gehofft haben, dass man es am Ende noch optimiert bekommt und dann hat es nicht geklappt oder was der genaue Grund war. Wir wissen es nicht, aber die technischen Mängel am Anfang waren schon eben nicht ohne, wobei es eben von vornherein auf der Switch etwas schärfer war, etwas flüssiger und jetzt am Ende eben gut geworden ist.
Ja, dann gibt es in den Kämpfen, also wenn du einen Haufen Monster bekämpfst, du hast ja immer diese ja, wie nennt man das? Also, wo du diese Ansammlungen hast von den Monstern, die dann da ihre quasi ihren kleinen Stützpunkt haben.
Wie das heißt, weiß ich nicht, aber meistens bei so Art Skeletthöhlen oder bei so Totenschädelhöhlen hausen die, ne?
Zum Beispiel, oder halt irgendwelche, wie so Baumhäuser, wo die dann, wo du außen hochklettern kannst.
Die gibt's auch,
ja. Und wenn du da dann halt wirklich mal so eine Horde von 10 Monstern hast oder so, dann habe ich es dann auch gehabt, wenn ich gegen die gekämpft habe. Und immer, wenn du den quasi den finalen Schlag machst, bevor er stirbt, also wenn die Lebensenergie, die du am Anfang übrigens auch nicht siehst, da brauchst du ja auch spezielle Klamotten für, um die Lebensenergie zu sehen von denen.
Ja.
Wenn du den finalen Schlag ausführst, dann habe ich immer kurze Freezes gehabt. Also so eine halbe Sekunde oder so blieb das Spiel einfach mal stehen. Du schlägst zu, er hält inne in der Bewegung und haut dann zu. Also ja, also diese wirklichen Freezes kurzzeitig, die hat die Wii U auch. Weiß nicht, ob das auf der Switch ist.
Nee, das hat man da eigentlich nicht. Oder ich habe es nicht wahrgenommen, zumindest.
Ja, also an Nachladezeiten kann es nicht liegen, weil ich habe das Spiel auf dem internen Speicher liegen gehabt. Ich habe es auch mal auf einen USB-Stick kopiert und geguckt, ob es von da aus besser ist. Aber nö. Ja. Dann hatte ich Probleme übrigens mit der Sprachausgabe in den Zwischensequenzen. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich hatte das in der Gruppe auch geschrieben.
Ja, du hast mal irgendwann geschrieben, dass da mal Stummfilm angesagt war, ne?
Ja, also im Spiel hast du ja auch manchmal Sprachausgabe, also Zelda oder so, die spricht dich ja, oder auch die anderen Charaktere, die Titanen da bewacht haben damals, die sprechen ja auch mit dir, so in-game, da war kein Problem, aber wenn die Filmsequenzen laufen, es werden ja immer diese, zum Beispiel die Erinnerungsfotos, die du ja da suchen sollst. Und wenn du dann da die Zwischensequenzen auslöst, dann sprechen die ja auch mit dir. Da hatte ich halt immer nur Untertitel. Und dann habe ich irgendwann auf YouTube mal so ein Video gefunden, wo dann halt auch das Spiel eine Review oder so hatte und da war dann ein Stück von dieser Zwischensequenz drin und da war Sprachausgabe. Und dann habe ich gedacht, so, wieso ist das bei mir nicht so? Ja, und ich habe es tatsächlich bis zum Schluss mehr oder weniger ohne Sprachausgabe in den Zwischensequenzen gespielt, bis ich dann irgendwann mal auf einen Tipp gestoßen bin im Internet. Man muss bei der Wii U in den Einstellungen, bei den Audioeinstellungen von Surround, wo ich es stehen hatte, weil ich halt Dolby 5.1 Anlage zu Hause habe, hatte ich das auf Surround stehen, muss man das auf Stereo zurückstellen. Und dann hast du auch Sprachausgabe in den Videosequenzen.
Ja, das ist natürlich verbuggt dann an der Stelle.
Ja, es war sehr ärgerlich, ja. Also, ich meine, gut, man kann die Zwischensequenzen nachher nochmal alle über das Menü abrufen, was ich dann auch getan habe und habe mir die dann auch sogar mit meiner Capture-Box aufgenommen, weil ich die so süß fand teilweise. Ja. War aber ärgerlich.
Wobei, da hast du gerade schon einen Punkt angesprochen, den würde ich gerne an der Stelle auch aufgreifen. Du hast über diese Erinnerungen, die man in der Spielwelt verteilt hat, wenn man so will, quasi die Story des Spiels, nämlich das, was eben vor 100 Jahren passiert ist, an vielen Stellen versteckt und jede einzelne Erinnerung, es sind so, ich glaube, 12 oder 13 Stück.
13.
13 mit allen, ne, genau. Alle 13 zusammen ergeben quasi die komplette Hintergrundgeschichte des Spiels und die finde ich tatsächlich so, wie sie im Spiel eingebracht sind, zu sehr versteckt. Das sind so schöne, jeweils vielleicht 3, 4, 5 Minuten lange Filmschnipselchen, die man gucken kann, in sehr schöner animierter Zeichentrickgrafik. Und die zu finden ist nicht so einfach. Das Spiel streut Hinweise, mal offensichtlicher, mal weniger. Aber um wirklich alle zu bekommen und auch dann eben die Geschichte des Spiels zu verstehen, und obwohl das alles Open World ist, ist die Geschichte dann auf dem Niveau eben, die so ein Open World Spiel erzählen kann, doch, finde ich, ganz gut gelungen. Das verpasst man, wenn man da nicht so wie ich dann am Ende quasi die restlichen Schnipsel, die man nicht gefunden hat, dann wirklich mit einer Karte noch absucht, um sich die dann noch angucken zu können. Ich hätte die nie im Leben jetzt ohne wirklich Zeit zu investieren, weil man muss diesen ganzen Hinweisen, da ist immer so ein Maler, der rumläuft, der einem so Tipps gibt, das ist, wäre oder mir zu aufwendig gewesen. Und ich finde, man hätte die Story quasi im Spiel vielleicht noch etwas flüssiger mit einbauen können, einfach indem man eben zu Punkten hingeführt wird, wo dann einfach wie in klassischen Spielen vielleicht die Sequenz anläuft. Das ist zwar hier ähnlich, nur man muss diese Punkte wirklich sehr, sehr genau suchen. In normalen Spielen kommt das im Spielverlauf irgendwann eher automatisch.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Den hatte ich jetzt auch gar nicht aufgeschrieben hier auf meiner Liste. Das ist wirklich blöd eigentlich, weil ich habe auch ungefähr die Hälfte, also 12 sollst du ja finden, den 13. Hinweis kriegst du nachher dann von der Impa. Die Hälfte ungefähr habe ich gefunden. Die andere Hälfte musste ich dann auch mit dem Buch suchen.
Das war bei mir, kann man sagen, genauso, ja.
Ja, und du musst relativ nah auch dran sein an dem Punkt, genau an diesem Punkt, wo das Foto gemacht wurde, damit dieser Kreis aufleuchtet und du den auch siehst. Ja, du kannst nicht oben auf den Turm dich stellen und guckst und denkst dann so, ah, da unten irgendwie könnte das sein, das siehst du nicht. Du musst wirklich da hingehen und fast so auf 10 Meter ungefähr, sag ich mal, dran sein, damit das aufleuchtet.
Ja, diese Story-Schnipsel sind ja in die Spielwelt eingearbeitet und funktionieren einfach so, dass wenn man an der Stelle ist, wo historisch gesehen was Spannendes passiert ist, dann leuchtet da am Boden eben dieser gelbe Kreis auf, den du gerade erwähnt hast. Und dann ist man quasi selber mit der Figur gerade an der Stelle und kann sehen, was hier passiert ist. Aber eben nach diesen Stellen irgendwie gezielt zu suchen, ist, also ohne eben diese Schnitzeljagd, von der man nachgehen muss, von Hinweisen, nicht zu finden.
Ja, Also das stimmt. Das hat mich dann jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, auch ein bisschen gestört, ja.
Ja.
Ist mir während des Spiels gar nicht so bewusst gewesen, weil ich halt das Buch ja hatte. Wir haben ja direkt ziemlich am Anfang beide, du und ich, ja, uns das Buch schon angeschafft. Und ich habe es versucht, möglichst wenig zu benutzen. Ich habe es, also für die Rätsel in den Schreinen habe ich es gar nicht benutzt. Die habe ich alle so gelöst. Aber um halt die Schreine zu finden und teilweise auch betreten zu können, weil es dann auch Rätsel gibt. Ach so, das kann man übrigens auch mal sagen. Also die Schreine sind nicht alle voll mit Rätseln, sondern es gibt halt auch Rätsel, um überhaupt in die Schreine reinzukommen. Und dann hast du meistens im Schrein kein Rätsel. Dann machst du einfach nur die Truhe auf mit deinem Schatz und dann kriegst du da dein Kügelchen und kannst wieder gehen. Ja, ist insofern okay, weil du ja vorher schon ein Rätsel lösen musst. Was mir aber irgendwann unfassbar auf die Nerven gegangen ist, sind die ganzen Schreine mit diesen Wächtern.
Ja gut, nachher hatte man ein besseres Equipment, das war dann für mich kein
Ja,
Problem mehr. Am Anfang hat man die aufgespart und nachher hat man sich die dann noch geholt, die ich gefunden hatte und dann eben noch als zu schwer erachtet hatte zum jeweiligen Zeitpunkt. Ne?
Ja, ist richtig. Die waren dann hinterher kein Problem mehr, die Wächter 4.0 oder wie die heißen, ja, mit den 3000 EP oder wie auch immer die Lebensenergie da von denen heißt. Jedenfalls fand ich das nachher nur irgendwie lästig, weil dann hast du irgendwo einen Schrein endlich gefunden, den du lange gesucht hast und konntest den dann endlich betreten und dann gehst du rein und dann hast du so eine blöde Wächter, die du da platthauen darfst. Und ja,
Ja,
fand ich
das waren
irgendwann ein
jetzt nicht die
bisschen mau.
schönsten Schreine, aber vielleicht gibt es andere, die lieber kämpfen, die dann diese Art von Schreien vielleicht bevorzugen, ne?
Ja, war auf jeden Fall nachher so ein bisschen, also gegen Ende von dem Spiel, wo ich dann wirklich die Schreine komplettiert habe, ja, die ich nicht gefunden habe. Ich habe dann nachher, ich bin immer hingegangen und habe, wenn ich dann die Gebiete freigeschaltet habe, habe ich mir die Karte aufgemacht und habe dann in der Map die Schreine markiert, also wo sie ungefähr sein sollen. Du kannst ja Markierungen setzen auf der Map mit Symbolen und ich habe dann halt immer Sterne dahin geklatscht. So klatsch, 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 klatsch. Da müssen irgendwo Schreine sein und dann bin ich halt auf die Suche gegangen und habe versucht, die zu finden. So.
Ja.
Und ja, wenn du dann endlich mal da irgendeinen gefunden hast, der vielleicht ein bisschen schwerer zu finden war, weil er unterirdisch war oder ja, keine Ahnung. Und dann hast du nur so einen blöden Wächter, den du da platthauen musst. Dann habe ich mich ein bisschen geärgert. Dachte ich auch, toll, ich will jetzt hier rätseln.
Also ich habe auch selber nicht alle 120 Schreine geholt. Ich weiß es auch gerade auswendig nicht genau, wie viele ich habe. Es mögen vielleicht irgendwie um die 70 sein oder so. Davon musste ich einen auf jeden Fall mit dem Buch lösen. Den hätte ich sonst zumindest in angemessener Zeit nicht lösen können. Für den Gesamtabschluss des Spiels braucht man natürlich nicht alle. Jeder Schrein für sich gibt aber wie früher Herzcontainer. Quasi an den Helden ab. Immer vier Schreine ergeben entweder ein Bonus-Herz oder einen Bonusanteil an Ausdauer. Das heißt also, der Belohnungseffekt ist auf jeden Fall gegeben, wenn man die Dinger macht und es ja, macht einen quasi Stück für Stück stärker. Das finde ich eigentlich so ganz schön ins Spiel an der Stelle eingebracht. Weil ich insgesamt mit dem Spiel über 65 Stunden verbracht habe und ich habe es
Hast du
quasi
es gezählt? Weil es gibt keine Anzeige im Spiel, was mich übrigens auch stört.
Nee, im Spiel nicht, aber die Switch zählt die Zeit mit
Ah,
an.
toll.
Insofern, ja, weiß es relativ genau, wenn das Gerät nicht gelogen hat. Und
Ja.
ich habe anders ausgedrückt quasi einen Monat lang, das war wirklich fast einen Monat lang, jeden Tag bis auf ein oder zwei Tage in dem Monat Zelda gespielt. Und danach war dann aber auch für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich könnte jetzt immer noch weiterspielen, aber jetzt will ich auch mal wieder was anderes machen. Da habe ich dann am Ende dann die Segel gestrichen. Aber wenn man will, kann man, glaube ich, sogar 2 Monate mit dem Spiel verbringen. Und wenn man kein
Ach.
Lösungsbuch gekauft hat, vielleicht sogar noch länger.
Ja, locker. Also ich denke mal, dass ich, es ist grob geschätzt, aber ich denke mal, dass ich so um die 80 Stunden drin hatte in dem Spiel. Ja, und ich habe dann halt jetzt, das ist übrigens auch was mich gestört hat, nachdem man den Endgegner besiegt hat, ist die Story abgeschlossen und das Spiel schmeißt dich zurück ins Menü und es gibt keine Möglichkeit, dann quasi weiterzuspielen.
Doch.
Nö.
Doch.
Nö.
Doch. Und zwar kurz bevor du den Ganon besiegt hast, hat er abgespeichert. Das ist der Speicherstand mit Sternchen, zumindest auf der Switch, und den kannst du laden und dann quasi mit allem, was du so bekommen hast, weitermachen. Einzig und allein Ganon ist nicht gestorben, weil wenn der tot wäre, ist ja die Spielwelt bereinigt. Das macht ja keinen Sinn.
Ja, so meine ich das ja. Okay, du kannst, wenn du den besiegt hast, halt quasi nicht weiter in der Welt rumlaufen, nachdem der besiegt ist. So, das geht dann nicht. So.
Nee, aber dann macht dir diesen Sternchenspielstand, wo du allen Freunden sein kannst, haha, ich habe ihn schon besiegt.
Ja, okay, das ja. Aber du kannst, sehr gut, das kannst du machen. Oder du spielst halt mit deinem Spiel. Ich habe zum Beispiel einen Spielstand, also du kannst ja einen Spielstand kannst du ja immer abspeichern. Und ansonsten legt das Spiel ja noch 10 automatische an oder so. Weiß ich jetzt nicht, 8, 10, keine Ahnung. Und ich habe halt meinen Spielstand, meinen abgespeicherten, ist oben, bevor ich den Thronsaal betrete, bevor es halt in den Endkampf geht.
Ja.
Genau, so. Und dann macht er dir ja, wenn du den besiegt hast, den mit dem Sternchen dahin. Aber ich nehme halt meistens dann, wenn ich nochmal irgendwas machen will, den von mir da oben und gehe dann halt wieder woanders hin. Ja. Gut. Ich meine, ich habe dann, nachdem ich es durchgespielt hatte, auch ehrlich gesagt nicht mehr so die große Motivation gehabt, jetzt weiterzumachen. Ich habe die 120 Schreine habe ich gemacht. Dafür kriegst du übrigens als Belohnung das Original-Link-Kostüm.
Schick, das ist deine
Belohnung. Also die originalgrüne Zipfelmütze. Ja, aber ich habe jede Menge Nebenquests und so offen, ne?
Ja. Wobei, mit den Outfits müssen wir vielleicht auch nochmal eben sagen, wir haben eben schon die Vielzahl an Waffen angesprochen, was ja quasi ein Novum für die Serie ist. Das gleiche gilt aber auch für Ausrüstungssets, weil man hat mittlerweile, ich sag mal, ein Feuerset, ein Eisset, ein besonders starkes Rüstungsset, ein Schleichset, dann eben so Themensets, das wäre dann der Link in Cartoon, der Link aus Link to the Past und so Geschichten. Und das finde ich zum Sammeln ja auch ganz schön im Spiel und ist auch sehr motivierend. Und man kann diese Sets in 4 Stufen aufrüsten. Die großen Feen in der Spielwelt tauschen die ganzen Dinge, die man überall einsammelt, von den Gegnern dann eben gegen Rüstungsverbesserungen. Das fand ich auch super motivierend da im Vergleich zu den alten Zelda-Spielen, wo ja der Fortschritt quasi immer mit den Schreinen kam. Hierdurch so eine Art Crafting-System, wo man eben Waren tauscht gegen bessere Ausrüstung, dass man da so ein bisschen den Einfluss hat, seinen Helden auch selber zu verbessern. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir dieses Gefühl gegeben, boah, wenn ich das jetzt mache, das und das und das, dann habe ich eben bessere Chancen in den Schreinen.
Ja, ist richtig. Du kannst eigentlich alles, was du irgendwie, also was die Gegner droppen oder was du halt in der Spielwelt findest, einsammeln. Solltest du auch, weil irgendwann brauchst du es. Sei es zum Verbessern deiner Klamotten bei den Feen, sei es um irgendwelche Sachen zu kochen. Ich meine, auf das Kochen seid ihr ja, also Chris und du ja schon in dem Switch-Podcast eingegangen. Also für irgendwas brauchst du es. Man sollte nicht hingehen und das irgendwie wieder in irgendeiner Form wegwerfen oder gegen Rubine veräußern. Kann man machen. Es gibt Sachen, die man auf jeden Fall verkaufen kann. Und es gibt halt Dinge, die sollte man behalten.
Ja. Klar, Kochen ist ein sehr großer und auch, wie ich fand, spaßiger Aspekt von dem Spiel. Ist jetzt sicherlich nicht das Mega-Highlight, aber es hat, also mir hat es Spaß gemacht. Und irgendwann hatte ich so meine Standardrezepte und dann habe ich immer das Gleiche gekocht, weiß ich nicht, wie
genau.
Das gemacht hat. Und das Geile ist, man kommt nachher in so eine Feuergegend und wenn man Amiibos hat, dann droppen vom Himmel quasi immer eine Kiste und irgendwelcher Fresskram. Und wenn man das in der Feuergegend macht, dann hat das den Vorteil, die Barren, die runterfallen, sind direkt gebraten. Und in der Eisgegend sind die direkt gefroren. Und beides hat eben Vorteile quasi, wenn man das auf die Art und Weise macht. Das fand ich ganz witzig.
Ja, wo du gerade die Amiibos ansprichst. im Prinzip haben die keinen für mich, außer das mit den Fresskisten. Und du kriegst ein paar Klamotten, glaube ich, oder Chancen auf Outfits, je nachdem, welche du draufstellst. Der einzige, der mich halt interessiert hätte, wäre der Wolflink-Amiibo gewesen, weil du dann eben dein Wolf da als Begleiter in die Spielwelt kriegst. Was aber den Nachteil hat, dass der ja nur 3 Herzen hat. Und wenn er kaputt ist, dann ist er weg für den Tag. Und wir haben ja eben schon festgestellt, um den ein bisschen aufzupimpen und dem mehr Herz zu geben, ist eine lange Odyssee in Twilight Princess nötig, ne?
Genau, in Twilight Princess HD kann man den benutzen, also auf der Wii U. Und wenn man dann seinen Spielstand darin abspeichert, nachdem man diesen Endlos-Dungeon quasi geschafft hat mit seinen gefühlt 1000 Ebenen, ganz so viele
40
nicht, aber extrem 40. Viele, dann hat man da noch einen Bonus. Also für richtige Hardcore-Spieler sicherlich ein tolles Feature, für den Gelegenheitsspieler eine unerreichbare Hürde. Und ich habe eigentlich, was ich geil fand an den Amiibos, diese tägliche Lotterie, weil in den Kisten sind immer unterschiedliche Sachen drin gewesen. Und ich habe zum Beispiel den Toon Link. Und wenn man den hat, dann kriegt man auf Dauer eben dieses Toon Link Kleidungsset komplett. Und das war schon sehr spannend. Und später konnte man dann aber auch die Mützen oder Hosen, was man bekommen hat, relativ gut verkaufen bei den Händlern, weil die droppen dann noch mehrfach. Und die alle Amiibos, die nicht mit Zelda zusammenhängen, die geben eben nur Fresskram ab. Aber auch das ist okay. Also wenn man so vielleicht von Smash Bros. Oder so 4, 5 andere Amiibos hat, die geben einfach dann eben so ein bisschen Spielbonus. Ist aber ist aber auch nichts, was man zwingend vermisst, wenn man es nicht hat. Also es ist nett, wenn man es benutzen kann, es ist aber auch nicht tragisch, wenn man es nicht hat.
Ja, ich habe keine Amiibos, deswegen bin ich in den Genuss auch nicht gekommen.
Keinen einzigen, die sind so schick fürs Regal.
Ich hätte gerne den Zelda-Amiibo, aber den kriegst du halt nur in Japan. Es gibt von Breath to the Wild gibt's halt die Zelda als Amiibo, aber nur in Japan.
Ja, die sind eh ausverkauft. Das ist der helle Wahnsinn. Wenn man durch die Läden ging, seitdem das Spiel raus ist, also alles, was irgendwie mit Zelda zusammenhängt, war relativ schnell ausverkauft. Ich habe den neuen Link, also aus Breath of the Wild, mit dem Bogen, den hatte ich mir quasi noch geholt, weil ich einen aktuellen zum Spiel haben wollte. Und ich habe eben den Toon Link von früher noch von Smash Bros., weil ich den so ganz hübsch vom Aussehen her fand. Und das war's dann eigentlich auch. Und dann habe ich noch meine 3 anderen Amiibos, ebenfalls so einen, was habe ich hier, einen Pikachu, einen Yoshi und einen Mario, weil ich die einfach vom Aussehen her ganz nett fand fürs Regal. Aber das war's dann auch, ja.
Aber so. Ich hätte halt diesen Zelda-Amiibo gerne. Der würde mich halt reizen, aber naja. Zu teuer.
Ja, das ist eine andere Sache. Vor allen Dingen die neuen, die sind auch fast alle auf 20 Euro hochgegangen vom Preis her. Ich weiß nicht, ob es der Knappheit geschuldet ist oder weil die schon geahnt haben, dass das jetzt zum ersten Mal wirklich eine sinnvolle Verwendung von den Scheißdingern ist. Wo du bei, wie heißt es? Das andere Figürchenspiel. Nicht Lego, sondern das von Activision. Skylanders.
Genau.
Da habe ich eine ganze Kiste von mit diesen Figuren, weil das ist natürlich sehr verführerisch, wenn man merkt, man kann sich damit quasi echte Vorteile im Spiel erkaufen. Das war ja bisher bei den Nintendo-Sachen so noch nicht der Fall, aber jetzt zumindest hier in dem Spiel, man verpasst nichts, aber man merkt halt schon, es ist schon angenehm, wenn da irgendwelche coolen Ausrüstungssets droppen. Dann ist man da eher verführt, aber hat dazu dann ebenfalls geführt, dass die Dinger zumindest hier in der Region in NRW eigentlich in allen Läden weg waren. Weil ich eh festgestellt habe, so Saturn, Mediamarkt, die führen die gar nicht mehr hier. Also man muss quasi in GameStop gehen oder auch Realmärkte, die hier eine Zeit lang am Anfang hatten, alles weg. Gibt es eigentlich nur noch im GameStop oder bei Amazon.
Boah, und so im Mediamarkt haben sie aber noch welche. Die haben jetzt nicht viele, aber die haben auf jeden Fall noch so ein paar Standard-Amiibos haben sie schon noch. Der Müller hat auch welche, also da kriegst du die auch. Drogeriemarkt. Die Amiibos. Soweit haben wir jetzt auch so ziemlich schon alles, fast was ich mir an Stichpunkten hier aufgeschrieben habe, abgearbeitet. Bis auf die Pferde wollte ich noch ansprechen. Es gibt kein spezielles Pferd, wobei ich irgendwie war das, ich glaube, das habe ich im Podcast gehört, ne? Das, es soll angeblich doch irgendwie mit einem Amiibo, sollst du sogar Epona bekommen?
Habe ich gehört. Es gibt einen Epona-Sattel auf jeden Fall und irgendwie kannst du an Epona im Originalzustand rankommen, da weiß ich aber auch jetzt nicht wie.
Ja, ansonsten hast du halt die Möglichkeit, die Pferde, Wildpferde, die da rumrennen, einzufangen. Wenn du die Ninja-Ausrüstung, also die Ninja-Klamotten hast, ist das auch super easy, weil dann laufen die nicht weg. Sehr praktisch. Ich habe dann nachher immer die Ninja-Klamotten angezogen. Und dann kannst du die einsammeln und dann überall in der Spielwelt sind so Ställe verteilt, wo man die dann halt registrieren kann und dann, dann sind die quasi fest in deinem Inventar, was du aber halt da nur immer an diesen Stellen abrufen kannst, um die Pferde dann rauszuholen. Und ja,
wobei ich nicht verstanden habe, warum braucht man ernsthaft mehr als ein Pferd?
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich weiß gar nicht, wie viele gehen überhaupt zu speichern.
Man
pimpt
die ja mit der Zeit so ein bisschen hoch, dann werden die auch besser. Und also am Anfang sind die so ein bisschen störrisch, wollen nicht so richtig und irgendwann werden die loyaler und funktionieren besser. Und also ich habe eben nur eins gehabt und das andere ist die Sache, wenn man einmal auf dem Pferd drauf sitzt, sehr praktisch, kann man damit etwas schneller quasi durch die Spielfeld laufen, ins Spielwelt laufen, aber du brauchst diese Stelle, um die blöden Viecher abzuholen, weil wenn es zu weit weg ist, dann kommt es nicht hergelaufen, sondern das geht quasi immer nur in einem begrenzten Areal der Spielwelt und das hat dazu geführt, dass ich die nachher gar nicht mehr benutzt habe.
Ja, war bei mir genauso.
Ich fand es so nervig, immer in den einzelnen Abschnitten mir so ein Pferd abzuholen, dann kommst du wieder irgendwo sowieso hin, wo man das Vieh nicht mitnehmen kann. Das fand ich jetzt zum Beispiel in einem Skyrim oder Oblivion viel besser gelöst, wo du einfach durch ein Tastenkommando jederzeit dein Pferd herbeiporten kannst, quasi.
Witcher.
Oder bei Witcher. Ich habe nicht verstanden, warum die einem da diese Steine in den Weg legen. Wobei man natürlich sagen kann, ich habe die Welt auch wirklich gerne zu Fuß erforscht und das war jetzt auch nicht nervig. Zumal man, wenn man abkürzen will, sich nachher einfach immer auf irgendwelche Türme porten kann, um von da aus dann zu fliegen. Also man kann sich ja eh permanent durch die Spielwelt porten. Also dafür, dass die Pferde quasi so schwer zu bekommen sind, war mir der Aufwand, darauf zu warten oder mir eins zu holen, zu groß, als dass ich die wirklich benutzen wollte.
Ich habe auch nur zwei Stück registriert, ein schwarzes und ein weißes. Und die habe ich entsprechend auch genannt, einmal Blackie und einmal Whitey. Und dann war es das. Ja. Mehr habe ich nicht gemacht. Also Und du hast schon gesagt, allein durch die Funktion, dass du jeden Schrein, den du entdeckst, aktivieren kannst und als Teleporter-Plattform benutzen kannst und eben auch die Türme, die ja teilweise dann auch manchmal irgendwie in höheren Landschaften sind. Und dann, wenn du nachher mehr Ausdauer hast, du kannst ja deine Schreine, diese Kügelchen, die du da kriegst, immer dann entweder in Herzen oder in Ausdauer packen. Und du hast ja auch die Möglichkeit, du findest ja diesen komischen Stein da, dieses Vieh, was du benutzen kannst, um gegen 20 Rubine, glaube ich, kannst du Herzen auch gegen Ausdauer-Container tauschen und zurück. Ich habe zwei Ausdauerringe nachher gehabt, komplett rundrum. Ne?
Hatte ich auch, ja. Das war auch dann, sehr schön. Ab dann konnte man ja quasi jeden Berg erklimmen. Ne?
Ja, genau. Dann kannst du eigentlich überall hochklettern und du kannst auch ewig weit fliegen, wenn du halt hoch genug abspringst. War sehr von Vorteil nachher, wie ich auf Drachenjagd gegangen bin, weil du brauchst ja, es gibt drei Drachen in der Spielwelt. Ich glaube, den einen musst du sogar platt machen und die anderen beiden, da musst du halt Schuppen von abschießen. Ja,
ich glaube, die sind alle optional.
Ja, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, um die zu jagen, war das sehr praktisch. Da habe ich mich dann da irgendwo auf dem Berg oben an so einen Schrein teleportiert und bin dann, wenn der Drachen kam, unten durch die Schlucht bin ich dann runter und habe den dann schön immer behakt. Das war auf jeden Fall gut, dann genug Ausdauer zu haben.
Ja. Was ein bisschen tricky ist, ist, wenn man in die Region kommt, wo man quasi mit der normalen Kleidung nicht hin soll, da muss man sich am Anfang ein bisschen orientieren. Das ist zum einen bei den Goronen, wo man so eine Feuerschutzrüstung braucht. Ansonsten verbrennt man. Das ist in der Wüste, wo es zu heiß ist, wo man dann überhitzt und eben diese Kälteregion. Da ist es ganz witzig, dass man sich im Verlauf des Spiels quasi so Sets erfarmen muss, dass man dort in einem zweistufigen System wirklich alles dementsprechend dann auch bereisen kann. Hat einem am Anfang so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, boah, wie komme ich jetzt hier überhaupt weiter? Aber ja, wenn man sich damit dann arrangiert hat, kann man dann auch dementsprechend irgendwann mit seinen Sets und ein bisschen Gewechsel dann alles eigentlich dann erreichen.
Ja, das stimmt. Wobei ich das mit der Wüste relativ einfach fand, weil da kriegst du ja schon ziemlich schnell deine Frauenklamotten, um dann als Gerudo-Mädchen da quasi durchzugehen und dann bist du ja geschützt vor der Hitze.
Ja, das fand ich etwas komisch, aber
ja. Link als Frau war auch mal was anderes.
Ja, passte natürlich, weil das so eine Amazonenstadt war, dass man sich da reinschleichen musste, aber irgendwie sah das komisch aus, ja.
Ja. Vier Titanen, haben wir schon gesagt. Das sind die quasi die, das sind die richtigen Dungeons, sag ich mal, die in dem Spiel drin sind. Es sind nur vier. Weil die kleinen Schreine, das sind ja wirklich immer nur so Portalkammern, mehr nicht. Manche sind ein bisschen schwerer, manche sind leichter. Aber diese vier Titanen, die sind schon ganz, ganz knackig. Wobei ich sagen muss, ich glaube, für mich war der erste, und ich habe mit dem Zora-Vieh angefangen, das war der erste, den ich gemacht habe. Ich fand, das war auch der schwerste. Also ich habe für den...
Der große Elefant, ja.
Für den, genau, das ist, der sieht aus wie ein Elefant. Für den habe ich echt am längsten gebraucht. Also der war knackig.
Fand ich auch, ja. Also der, wenn man, aber er war aber auch sehr belohnend, weil wenn man den hat, dann bekommt man die Fähigkeit, wenn man stirbt, dass man sofort nochmal geheilt wird und mit etlichen Lebenspunkten wieder ins Rennen geschickt wird. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll an der Stelle, ne?
Ja, genau. Mifa, ich beschütze dich, ne? Das war, obwohl ich hatte immer irgendwie Feen am Start, weil ich habe mir ja eigentlich immer, weil wenn ich an der Feenquelle vorbeigekommen bin, Feen eingesammelt. Apropos Feenquelle, ich habe drei Stück aktiviert. Drei, oder? Drei, ja, drei habe ich aktiviert. Ich auch. Und die machen alle das Gleiche, ne? Also es ist nicht so, dass bei einer irgendwie spezielle Sachen sind, sondern du kannst bei allen dreien das Gleiche machen.
Ja, ja, aber du brauchst eben mehr Feenquellen, damit dir die jeweilige Fee dein Ausrüstungsset in der nächsthöheren Stufe freischaltet. Ne?
Aha. Ne, ja, aber also die vierte habe ich nämlich nicht mehr aktiviert, weil die wollte, glaube ich, 10.000
Rubies haben. Und nicht nur das, auch die quasi Preise für die Verbesserungen dann sind auch genauso unverschämt hoch gewesen, aber braucht man nicht. Also ich habe alles auf Stufe 3 nachher gepimpt gehabt und damit kann man den Endkampf wunderbar beschreiten.
Ja, eigentlich ist auch die Hyrule-Rüstung das Nonplusultra, mit der habe ich eigentlich so ziemlich alle Kämpfe erledigt, weil die war dann nachher irgendwie auf Stufe 3. Dann weiß ich nicht, du hast ja da diese Zahlenwerte. Ich glaube, 48 hatte ich dann nachher irgendwie bei der Rüstung oder was höher. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hat das gereicht. Da warst du eigentlich gut genug geschützt.
Gut, das ist ja in dem Spiel sowieso sehr unterschiedlich, weil es ja keine feste Lebensenergie gibt. Ne? Also du kannst ja das Spiel mit 3 Herzen am Ende genauso beenden wie mit 20 Herzen. Und eigentlich sind die Herzen ja auch nur ein Puffer, um für schlechtes Spielen quasi dir so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, noch ein bisschen Schaden zu kassieren. Weil wenn du gut ausweichst und alles gut machst, dann kannst du auch mit wenig Herzen das Spiel beschreiten.
Das stimmt. Also, ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, wo wir eben bei den Titanen waren. Den Elefanten bei den Zoras habe ich als erstes gemacht. Und da speziell bei den Zoras ist mir das erste Mal, wie ich da hingekommen bin, ich meine, die ganze Zeit war der schon relativ unterschwellig immer da und der geht auch ins Ohr, der Soundtrack. Aber speziell da, wenn du mit diesem Prinzen von den Zoras quatscht, dann kommt ein Stück, das halt für diesen Prinzen ist, das werde ich auch, glaube ich, mal hier einspielen, was mir wirklich dann das erste Mal so richtig die Augen geöffnet hat, was den Soundtrack in dem Spiel angeht.
Thank you.
Ja, der ist ja eher etwas unterschwellig. Also ich fand, andere Zelda-Spiele hatten da schon markantere Soundtracks, aber der hat mir auch wieder gut gefallen. Kann man jetzt nicht meckern.
Also das war dann das Stück hier, das wirklich direkt erstmal mega ins Ohr gegangen ist und wo ich dachte so, ja, das ist mal wieder ein richtig geiler Soundtrack. Ja, was hast du als nächstes gemacht, von den Titanen? Oder hast du überhaupt mit dem Zora angefangen?
Ich habe mit dem Zora angefangen, danach kam der Gerudo-Titan. Was war das nochmal für ein
Dann hast
Vieh?
du die gleiche Reihenfolge gemacht wie ich. Ja, das ist dieses Kamel oder was auch
Genau,
immer
das
das ist.
Kamel war das. Das habe ich gemacht und von da aus bin ich dann zum Vogel gegangen und von da aus zum Salamander.
Okay, dann haben wir die letzten beiden nur getauscht, weil den Salamander habe ich als zweites gemacht bei den Goronen und den Vogel, das war der letzte. Habe ich mich ein bisschen geärgert, weil diese Fähigkeit, die du von dem Vogel bekommst, nämlich dass du dich an jeder Stelle quasi in die Lüfte schwingen kannst, die hätte ich gerne vorher gehabt.
Ja, die ist hilfreich, aber am meisten habe ich tatsächlich eigentlich wirklich die Fähigkeit nutzen müssen, dass, wenn man mal kaputt geklopft wird, wieder Lebensenergie bekommt.
Ja, Mifas Hilfe.
Selbst dieser Schutzschild der Goronen, gut, der aktiviert sich von alleine, der war noch ganz angenehm. Die anderen beiden Sachen habe ich weniger benutzt.
Der aktiviert sich insofern von alleine, wenn du halt die Zielentaste festhältst, also im Zielmodus bist und wirst dann getroffen, dann aktiviert sich das Schutzschild und reflektiert auch. Habe ich sehr intensiv beim Endkampf genutzt. Ich habe den übrigens beim ersten Mal geschafft, den Ganondorf.
Ich auch.
Beim ersten Versuch
Das war
schon
jetzt nicht
und
so schwierig, wenn man
nee,
so weit
aber
gespielt
mein
hat.
Sohn kam dazu, wie ich den gemacht habe, und meinte dann so: Boah, im Internet sind sie irgendwie oder auf YouTube sind sie alle irgendwie am Kotzen, so, die beißen sich die Zähne aus an dem Vieh. Und ich habe den beim ersten Versuch geschafft. Gut, ich habe auch zwischendurch mal echt gedacht, so, das war es jetzt. Ich musste dann auch meine Maxi-Rüben-Gerichte, die ich da gekocht hatte, einsetzen. Ja, die drei Stück, die ich hatte. Und
Oh,
dann
da hatte ich
eben.
sogar nur eins von.
Ja, ich hatte drei davon und die musste ich auch wirklich einsetzen. Und ja, Mipha hat auch geholfen. Dann hast du ja immer den Cooldown von 25 Minuten und dann dachte ich schon so, ob ich das jetzt hinkriege. Aber es hat gepasst. Also nachdem der dann raus war und da draußen da mit dem Pferdchen dann noch ein bisschen da rumreiten, das war relativ läppisch.
Ich hatte den Endkampf sogar ohne Mipha gemacht, weil ich vorher das irgendwie benutzt hatte in der Festung und mir dann gedacht, okay, den Endkampf wirst du eh im ersten Durchlauf nicht schaffen. Jetzt guckst du quasi schon mal ohne Mipha. Ja, aber das war auch kein Problem. Also wenn man da so ein paar Sachen sich vorher gekocht hat und mitgenommen hat, fand ich es dann gerade mit dem groben Zeitinvestment eben von 50, 60 Stunden, die man wahrscheinlich dann eben zu dem Zeitpunkt im Spiel auch schon drin hatte, war das einfach machbar mit der Anzahl der Herzen und allem drum und dran.
Ich muss sagen, mir hat der Weg zum Endgegner, also durch das Schloss durch, wobei ich wahrscheinlich einen relativ unkonventionellen Weg genommen habe, weil ich bin fast überall hochgeklettert und habe die versucht zu umgehen, die ganzen Wächter. Der hat mir mehr Spaß gemacht als der eigentliche Endkampf.
Ja, also das Schloss Hyrule ist tatsächlich ein fantastischer Dungeon, der sehr schön arrangiert ist, der vom Härtegrad her fand ich auch angemessen fordernd war und der so einen runden Abschluss gegeben hat, weil das, was ich eben meinte, dieses Gefühl in einer zurückgelassenen, zerstörten Welt zu sein, das wurde hier nochmal richtig intensiv und das hat mir dann an der Stelle da eben dann auch gut gefallen.
Ja, und es gibt jede Menge verschiedene Wege, ne, wie die du benutzen kannst. Ich meine, es ist unten im Schloss ist noch ein Schrein versteckt. Ich bin beim ersten Mal bin ich hin und habe gesagt, so, ich gehe jetzt mal gucken, ob ich den Schrein finde. Und dann bin ich erstmal außen überall rumgeklettert und so. Und irgendwann war ich schon oben vorm Thronsaal, bin reingegangen und dann kam schon die Sequenz halt, wo Ganondorf kommt. Habe ich dann abgebrochen, bin wieder raus, bin wieder weg vom Schloss und habe dann wieder neu angefangen, um zu gucken, wo ist halt dieser verdammte Schrein. Und der ist halt unterirdisch. Du musst dann unten irgendwo rein,
Ja,
um
der
dahin
ist
zu.
an diesem Kanalisationseingang oder was es da unten ist, ne?
Ja, genau. Und dann bin ich da erstmal hin, weil das war der letzte, den ich machen musste. Der fehlte mir noch. Das war der 120. Und habe den dann noch gemacht und dann hast du ja quasi den Teleportationsplatz da frei. kannst dich also quasi sofort ins Schloss teleportieren und dann bin ich dann wieder raus und habe dann erst noch so ein paar Sachen nebenher gemacht, wie eben nochmal einen Waffenslot freigeschaltet extra, noch einen anderen Bogen geholt, dann, keine Ahnung, so ein paar Nebensachen erledigt, habe mich dann wieder reingebeamt ins Schloss und bin dann halt auf dem anderen Weg, nämlich innen durchs Schloss, hoch bis in den Thronsaal. Und also das waren diese beiden Anläufe, das Schloss zu erobern, waren für mich quasi das Highlight im Spiel. Also das hat wirklich am allermeisten Spaß gemacht.
Ja, jetzt hast du eben gesagt, du hast deine Punkte von der Liste quasi alle schon besprochen oder überwiegend.
So ziemlich, ja.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, und die würde ich gerne zumindest mit dir besprechen, ist Zelda Breath of the Wild das beste Spiel aller Zeiten? Die Bewertungen haben es eine Zeit lang zumindest hergegeben, bis dann irgendwann die Hater dazugekommen sind und das Spiel so ein bisschen zumindest noch abgewertet haben. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber irgendwo, also im dicken oberen 90er-Bereich, sei es jetzt 95, 96, wird es wahrscheinlich immer noch stecken. Das war ja mal zwischendurch auf 98% von 100 gelandet. Ja, wie siehst du das Spiel? Wo würdest du das so vielleicht in deiner persönlichen Spieleliste einordnen? Einmal vielleicht, was die Zeldas angeht, aber auch so im Vergleich mit anderen Spielen.
Also, die Frage nach dem, ist es das beste Spiel aller Zeiten, würde ich mit Nein beantworten. Dafür hat es dann doch zu viele Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Es ist ein hervorragendes Spiel. Es ist wirklich, wirklich ein super Spiel und für mich bis jetzt dieses Jahr auch das beste Spiel, das ich gespielt habe. Ist Anwärter auf Spiel des Jahres bei mir, ganz klar. Ob es das beste Zelda aller Zeiten ist, das ist halt immer so ein bisschen auch zeitabhängig. Ich meine, das ist das modernste Zelda, sag ich mal. Und es ist halt auch wirklich riesengroß und wunderschön. Aber so von der vom Nostalgiefaktor her finde ich fast Link to the Past immer, oder Past to the Link to the Past. Ich vertue mich da immer.
Link to the Past, ja.
Das ist für mich irgendwie dann doch ein größerer Einschnitt in meinem Gamer-Dasein gewesen als jetzt das Spiel. Weiß nicht warum, aber ist so. Auch wenn das jetzt fast nicht miteinander zu vergleichen ist, weil es eine ganz andere Zeit ist. Ja, und bestes Spiel? Nö. Also es ist, wie gesagt, großartig, aber es wird mit Sicherheit noch bessere geben und es gibt zu viele andere Spiele, wie eben in Witcher 3 oder so, die ich auch verdammt geil fand, oder in GTA 5, in das ich mittlerweile fast, ich habe es heute noch nachgerechnet, weil ich mit Maurice kurz drüber gesprochen hatte, fast 1000 Stunden an Online-Gaming reingesteckt habe. Und dann zu sagen, okay, Zelda Breath of the Wild ist das beste Spiel aller Zeiten, nein. Für mich nicht.
Okidoki. Ja, also ich würde es erstmal quasi innerhalb der Zeldas einordnen wollen. Ich glaube, da ist für mich schon Zelda Breath of the Wild quasi das beste Zelda, doch. Also bisher war Wind Waker eigentlich mal mein liebstes Zelda, auch wegen der Präsentation.
Kannst dich mit Maurice zusammentun.
Twilight Princess fand ich auch richtig, richtig stark. Link to the Past, muss ich gestehen, habe ich quasi nie gespielt. Insofern kann ich das jetzt nicht vergleichen. Ocarina of Time kann ich zumindest sagen, finde ich, also zu der Zeit, wo es rausgekommen war, fand ich es grafisch grottenschlecht, deswegen habe ich es nicht gespielt. Ich habe die 3DS-Version nachgeholt. Der Charme beim Nachholen war gut, aber hat es dann auch nicht auf diese Stufe gehoben. Insofern nee. Also Twilight Princess fand ich schon als Wii-Titel damals gut. Wind Waker für den GameCube, aber das Spiel Breath of the Wild ist für mich tatsächlich dann das beste Zelda. Würde ich schon so sagen. Jetzt auch mit einem Monat Abstand. Ich hatte ja beim letzten Podcast schon gesagt, ich tue mich schwer damit, wenn man gerade so in der Euphorie ist, irgendwie das zu bewerten. Jetzt so mit einem Monat Abstand würde ich sagen, doch. Also diese offene Spielwelt, diese vielen Möglichkeiten, diese fantastische Grafik auf dem Niveau, was eben das Gerät darstellen kann, das führt alles dazu mit diesen vielen Optionen, die das Spiel bietet und eben der Fülle an Dingen, die man da erleben kann in dieser fantastischen Physik, dass es einfach für mich das beste Zelda geworden ist. Das würde ich schon so sagen. Auch wenn es eben anders ist und teilweise untypisch ist, aber ich würde mir nicht wünschen, dass man in einem kommenden Zelda zumindest auf den großen Geräten wieder in die alte Formel zurückfällt. Also zumindest jetzt nicht schon im nächsten Spiel. Ob man da irgendwann nochmal sagt, man macht da nochmal einen auf Retro von mir aus. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn es einen Nachfolger gibt oder irgendwann auch den DLC, der ja kommen soll, dass man da auf jeden Fall in dieser Formel erstmal bleibt, weil das, glaube ich, schon das schönere Spiel ist. Auch für mich ist es jetzt nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es wäre für mich schon trotzdem irgendwie so auf einer Ebene zu sehen mit einem Witcher 3, was für meinen Geschmack quasi so mit eins der besten Spiele aller Zeiten darstellt. Es ist für mich auch mit einem GTA 5 vergleichbar von der offenen Spielwelt her und vom Spielspaß. Und dann gibt's ja dann immer noch die prägendsten Spiele für einen. Das sind für mich eben so Klassiker. Wir hatten ja irgendwann auch mal diese Top-Liste mit unseren Lieblingsspielen. Dass sowas kommt natürlich nur über die Jahre und ist die Frage, ob man in unserer Lebensphase jetzt aktuell, wo man jetzt ja eben dann kein Teenager mehr ist, überhaupt noch so von so einem Spiel überhaupt geprägt werden kann. Aber dieses von der reinen Spielbarkeit her gehört es für mich auf jeden Fall, zumindest von mir aus, auf in eine Top 5 oder Top 10 der Spiele, die den meisten Spielspaß bringen, sagen wir mal, in diese Top-10-Liste mit rein. Also das ganz klar und eben auf Augenhöhe mit den Spielen, die ich eben genannt habe.
Ja, würde ich dir zustimmen. Also wie gesagt, als bestes Spiel aller Zeiten würde ich es nicht bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall in der Top 10, wenn nicht sogar in der Top 5 mit drin.
Aber das ist halt auch immer Geschmack. Ja. Also ich bin eben ein riesen Fantasy-Fan und deswegen kommt so ein Spiel wie der Witcher mir dann deutlich mehr entgegen. Nochmal einfach, weil die Story da intensiver ist und die Charaktere und alles, die Welt eben noch glaubhafter ist. Aber so an sich für sich genommen, das ist eben, ja, das ist eine Geschmackssache dann am Ende. Ich glaube, da tut man dann dem Zelda auch Unrecht, indem man sagt, nee, das ist in gewissen Punkten gravierend schlechter. Das würde ich jetzt auch nicht sagen.
Nee, also Fakt ist, es ist für mich, wie gesagt, großer Anwärter auf Spiel des Jahres. Ich weiß nicht, ob da nochmal was Besseres kommen wird.
Ich glaube nicht. Was soll da dieses Jahr noch kommen?
Ja, also, weiß ich
doch,
nicht. Keine Ahnung,
es ist noch lang. Das stimmt natürlich, wenn voll die geilen Scorpio-Xbox-Titel Ende des Jahres noch kommen. Also ein Spiel, was mich einen Monat lang täglich beschäftigt hat, ein Zwölftel des Jahres, da wird so schnell nichts anderes drankommen. Da muss man leider von ausgehen, ja.
Ja, war bei mir genauso. Ich habe alles andere liegen lassen. Ich hatte ja vorher schon, also es kam ja fast Zeit, oder die kamen zeitgleich sogar, Horizon Zero Dawn und Zelda. Die kamen mehr oder weniger zeitgleich.
Ja, leider.
Ich habe mit Horizon angefangen und dann Zelda angefangen und dann habe ich Horizon weitergespielt. Dann hatte ich so einen Frustmoment in Horizon, dann habe ich Zelda weitergespielt und dann hat Zelda mir halt so diesen Klickmoment, ne? Ah, zack, jetzt ist Feierabend, jetzt spiele ich nichts anderes mehr. Und dann habe ich wirklich, wirklich, eigentlich auch täglich nur noch Zelda gespielt. Alles andere liegen lassen. So. Und seit ich das Spiel durch habe, das ist jetzt, wie lange habe ich das jetzt durch? 2 Wochen? 3 Wochen?
Ja, kann gut sein.
Ja, ich habe seitdem nichts wirklich mehr angefasst. Ich habe nichts anderes mehr gespielt. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, nochmal in Horizon reinzukommen. Hat nicht funktioniert. Ich müsste wahrscheinlich von vorne anfangen oder so. Jedenfalls, ich habe aber auch keine Motivation. Und halt so auf dem PC mal kurz in Planet Coaster nochmal so eine Stunde rein oder so. Aber wirklich intensiv ein Spiel angefangen oder weitergespielt habe ich seit Zelda nicht mehr.
Kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich ja mit Vernunft aus dem Spiel heraus gezwungen quasi. Weil ich habe ja irgendwann mal für mich die Entscheidung getroffen, ich habe keine Lust mehr mit einem einzelnen Titel Monate meines Lebens quasi zu verbringen. Ich will die Vielfalt haben. Deswegen habe ich nach einem Monat dann ja auch die Reißleine gezogen jetzt bei dem Titel. Aber ich bin danach dann zu Thimbleweed Park gegangen, was eben dann ein schönes Kontrastprogramm war zumindest.
Ja, glaube ich.
Um mich danach dann jetzt wieder ins nächste Rollenspiel mit Tormund zu stürzen. Aber grundsätzlich, dieses Gefühl, was du hattest, boah, was Ja, was kann ich jetzt spielen, was auch nur annähernd den gleichen Spaß macht? Wäre Thimbleweed Park da als nette Story- und Rätselspiel nicht gekommen, hätte ich auch echt überlegen müssen. Ich glaube, ins nächste Rollenspiel wäre ich da nicht sofort reingehüpft. Zumal ich eben genauso wie du Horizon angefangen habe, habe da begeistert 8-9 Stunden mit gespielt. Hat ja, mich so schon fast geärgert auch. So, aber gut, neues Gerät, die Switch war gekommen, da wollte man dann natürlich dann auch Zelda spielen. Ich habe Horizon seitdem nicht mehr angerührt, weil einfach ja. eigentlich auch Zelda in allen Belangen oder in den meisten Belangen gezeigt hat, wie man Horizon besser machen kann. Also weil das ja. Gameplay schon teilweise ähnlich ist. Ne?
Ja, bis auf die Grafik würde ich sagen, ist Zelda im Horizon locker überlegen. Vor allem, weil Horizon, das ist geil, aber es ist im Prinzip ja nur ein reines Patchwork-Spiel. Ja, das ist ja zusammengeklaut aus 1000 anderen Spielen.
Gut, jetzt habe ich da erst die ersten 8-9 Stunden gespielt. Ich habe gehört, das wird nachher anders. Aber bisher würde ich zumindest noch sagen, erzählt Horizon die Story etwas besser, weil das eben da teilweise mehr geführt ist. Aber ich glaube, das soll nachher auch nachlassen, sobald man dann noch mehr in die offene Spielwelt kommt.
Ich muss sagen, das verliert, ne? Ich habe keine Motivation, zur Zeit Horizon weiterzuspielen, weil ich die Story so belanglos und langweilig finde. Also es ist für mich, weißt du, jetzt ein Uncharted, wo wirklich, wo du wissen willst, wie geht's auch weiter oder so, das ist was ganz anderes, weil bei Horizon interessiert mich die Story momentan gar nicht.
Ja, an dem Punkt bin ich noch nicht. Also am Anfang ist es ja schon spannend gemacht, aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann habe ich mir, weil es im Angebot war, habe ich mir dann Final Fantasy 15 noch zugelegt. Das müsste ich mal anfangen. Da habe ich nur mal so die erste Stunde gespielt. Dann habe ich Gravity Rush, den ersten, auch im Sale mitgenommen jetzt. Und ja, das sind alles Titel, die liegen da und warten auf mich, aber ich habe zurzeit null Motivation, die anzufangen. Es ist also wirklich, Zelda hat mir im Moment das Spielen quasi kaputt gemacht. Also ich habe kein Interesse an einem anderen Spiel. Es ist wie verhext, aber es kommt wieder. Ich mache jetzt eine Pause und beschäftige mich anderweitig mit Serien und Filmen und ja, dann irgendwann kommt wieder der Moment, wo ich wieder anfange, was zu spielen und dann werde ich wahrscheinlich Zelda auch ausblenden können.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über Zelda gesprochen. Mir fällt jetzt spontan aber auch nichts mehr ein, was man zwingend ergänzen müsste. Hast du noch irgendwas?
Ich schaue mal gerade auf meine schlaue Liste, ob ich noch irgendwas habe, was wir noch nicht erwähnt haben. Aber ich glaube, nö. Ich denke mal, wir haben so ziemlich alles abgearbeitet. Ich meine, es gibt so viel, was du da erzählen könntest. Ja.
Das sowieso, ja.
Das ist ja Wahnsinn, was für Erlebnisse du teilweise in dem Spiel hattest. Ich meine, ich werde es nicht vergessen, wo ich mal irgendwann wirklich dann auch irgendwo gestanden habe und auf einmal ein riesiger Schatten über mich drüber kam und ich das erste Mal so einen Drachen gesehen habe. Dann kommt ja auch diese Musik von dem jeweiligen Drachen und dann klimperte der und ich gucke nach oben und da fliegt dieses riesige Fieder über mich drüber. Also das waren so Momente im Spiel, wo ich gedacht habe, wow, also das ist schon... Ist schon beeindruckend, was die da geleistet haben. Ich meine, das ist ja auch das, ich glaube, das Zelda, wo die bisher mit den meisten Leuten die längste Zeit dran gearbeitet haben. Ne? Ich glaube, 120-Mann-Team oder sowas.
Ja gut, das ist ja, wenn man, also als Projekt auch, glaube ich, mit einem alten Zelda überhaupt nicht zu vergleichen. Die Größe der Spielwelt, die Anzahl der Quests, dieses komplizierte Physiksystem, das ist also wirklich eher mit so einem AAA Assassin's Creed oder eben auch einem Witcher oder an einem anderen Spiel eben vergleichbar als tatsächlich mit einem eher kleinen, normalen Zelda. Die waren zwar auch früher gut gepolished, keine Frage, aber ich glaube, so dieses Gesamtsystem, was dahinter steckt, um so eine riesige Spielwelt zu machen, das musste sich Nintendo an der Stelle dann auch eben erstmal erarbeiten. Und ich hoffe, dass es eben dann in Zukunft noch mehr Spiele in der Form gibt.
Ja, hoffe ich auch. Also, ich bin ja ein bisschen ängstlich, ob sie so einen Wurf noch mal hinkriegen in den nächsten Jahren.
Wahrscheinlich nicht, weil dafür war der Wurf zu groß. Aber auch wenn es nur knapp darunter ist oder ein bisschen darunter, wird es immer noch ein grandioses Spiel werden. Ne?
Ja, wie gesagt, vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber auf jeden Fall eins der besten aller Zeiten. Das würde ich also schon sagen. Das ist ein großartiger Titel.
Ja, also auch jeder, der gerne früher auf der Xbox schon mal Fable oder so gespielt hat, auch da, also vom Gefühl her, das ist alles so eben ein schönes Spiel aus der Third-Person-Perspektive. nette Charaktere, natürlich alles ein bisschen japanisch angehaucht, aber
ja,
das erwartet man ja auch bei einem Zelda.
Ja, gerade Karakariko oder Kakariko, so heißt es.
Kakariko.
Genau. Kakariko, genau. Ist sehr japanisch. Ich kam da hin und dann hörst du halt so typische japanische Klänge so, ne? Und dann laufen die auch alle da so rum mit Klamotten, die so irgendwie an alte, traditionelle japanische Kleidung erinnern. Und ich dachte mir auch so, ey, cool, das ist ja richtig stimmungsvoll hier.
Ja, so Pagodenhäuser und was es da alles
ja
gibt. Das ist schon ein schönes, schönes Örtchen. Aber das Spiel hat ja noch mehr Orte. Das fand ich eben auch schön, dass es da verschiedene Städte gibt, die auch alle einigermaßen glaubhaft sind mit Tagesabläufen von den Figuren und überhaupt, ja, dass die Welt diesen stetigen Wechsel hat zwischen Tag und Nacht und sogar verschiedene Mondphasen gibt es ja.
Ja, hat dich die beeinflusst da, dieser Blutmond? Mich hat das überhaupt gar nicht beeindruckt.
Ja gut, danach waren alle Gegner wieder da, ne? Aber mehr natürlich auch nicht.
Ja. Genau.
So ein Reset quasi der Spielwelt, damit man wieder was zu kloppen hat. Ja, also ich glaube, dann haben wir für heute erstmal genügend gesagt zu Zelda.
Ja, ich denke auch. Also wir haben das Spiel gelobt und auch ein wenig die Mängel, also zumindest was mir so eingefallen ist, die Mängel aufgezeigt, würde ich sagen.
Ich meine, das Spiel ist ja auch in vielen Belangen besser, als die Einzelteile eigentlich hergeben. Diese Gesamtmischung macht es ja auch da. Ne?
Klar kann richtig, man sagen,
die
richtig.
Grafik ist schlecht, das Kochsystem ist umständlich, die Waffen verbrauchen sich, die Pferde sind ganz beschissen in der Benutzung. Das sind, also klar, wenn man da so herangeht, das hört sich alles an, aber das Spielgefühl und die Art, wie sich das Ganze eben so in Kombination anfühlt, das macht das Überragende aus bei dem Spiel. Und wer sich darauf einlässt, wird wahrscheinlich dann genauso wie wir da nicht die Finger von lassen können. Für die Switch ist es, glaube ich, sowieso der obligatorische Starttitel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Switches ohne diesen Titel verkauft worden sind. Und wer seine Wii U in Ruhe dem ewigen Schlaf übergeben will, der soll sich vorher da vielleicht
auch schönen Abschluss anschauen. Ja, so sehe ich das auch. Ich warte jetzt auf den DLC, der ja noch kommen soll.
Ja, da ist für mich wirklich die spannende Frage.
Was machen sie?
Vielleicht mal ein bisschen spekulieren. Was machen sie? Weil die Story gibt es eigentlich nicht mehr her. Natürlich könnte Link ein ganz anderes Abenteuer im Anschluss erleben, auch losgelöst von Ganondorf. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich befürchte, dass das eher irgend so ein Ding ist, was im Storyverlauf auf dem Weg hin zu Ganondorf irgendwo eingefügt wird in die Spielwelt.
Ich vermute mal fast eher, dass es irgendwie was sein wird, was du zusammen mit Zelda oder so erlebst.
Das war, ja gut, was ich auch schon mal überlegt hatte, war eben vor 100 Jahren, dass die,
genau,
die Ereignisse da nochmal beleuchten, dass man eben
richtig
dann diesen Schritt zurückgeht. Das könnte auch noch sein, aber
die
ja
Zeit vor dem Einschlafen quasi.
So eine Art Prequel, genau.
Ja, das vermute ich.
Das fände ich wiederum sehr reizvoll, also wenn man das machen würde. Auf der anderen Seite eben jetzt einfach nur, ja, so währenddessen was einbauen, fände ich nicht so schön, oder eben die Geschichte mal irgendwie locker fortführen. Das könnte man vielleicht
also
irgendwie auch noch einbauen.
Ich würde mich freuen. Ich meine, du merkst das ja, wenn du die Zwischensequenzen von diesen Erinnerungen anguckst. Am Anfang ist sie noch sehr zickig, die gute Zelda, und das dauert so eine Weile, bis die warm wird mit Link und so, aber nachher haben die zwei sich ja anscheinend doch ganz gern. Und wenn da so eine Episode irgendwo dazwischen halt ist, wie du quasi Abenteuer mit ihr zusammen erlebst, wie sie dann vielleicht dann auch irgendwann angegriffen werden, und wenn du dieses Stück dann mal spielst, dann ja, das würde mich freuen, vor allen Dingen die Spielwelt dann quasi mal vor 100 Jahren zu sehen. Ich befürchte mal, sie werden wahrscheinlich nicht die komplette Map umbauen vor 100 Jahren, aber wenn
das geht auch nicht, Teil, so teuer ist der DLC ja gar nicht, ne?
Nee.
Ich glaube, der Season Pass kostet 20 Euro, ja, also.
Aber ich würde mich freuen, wenn sie sowas machen würden.
Ja, ja, das wäre schon schön. Da erwarten wir natürlich dann auch gewohnte Witcher-Qualität.
Ja, ich glaube, das wird keiner erreichen. Also sowas, was die Jungs da bei The Witcher gemacht haben, das hat noch nie jemand. Ja, doch, vielleicht die Rockstar-Jungs damals bei GTA 4. Das war ja ähnlich umfangreich, die DLCs, aber es ist so selten, also ich glaube nicht, dass da Nintendo so dermaßen umfangreichendes Zeug da noch raushaut. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, dann würde ich sagen, wollen wir die Hörer nicht länger vom Zelda-Spielen abhalten. Wer es spielt, soll es weiterspielen. Wer es noch nicht gespielt hat, soll es sich schnell kaufen oder ausleihen, um dann ebenfalls in die fantastische Welt einzutauchen. Ja, ich glaube, mehr gibt es da nicht zu sagen.
Nee, also wenn es Switch hat, wird es sowieso nicht dran vorbeikommen. Und wer seiner Wii U, wie gesagt, so einen würdigen Abschluss geben will, der sollte sich das Spiel auch dann dafür noch zulegen. So habe ich es ja gemacht. Ich habe mir die Wii U ja extra dafür nochmal angeschafft. Ja, und jetzt dann kann sie erstmal schön im Schrank ausruhen, bis der DLC dann da ist. Und dann schauen wir mal. Gut. Ich danke dir, Thomas, für deine Zeit.
Ja, gerne, gerne. Bei so einem schönen Thema ist man gerne dabei.
Ja, ich freue mich auch, dass wir das noch ein bisschen bequatschen konnten. Ich meine, es hat ja ein bisschen länger gedauert. Wir sind ein bisschen hinterher, was die Themen angeht. Wir wollten ja auch noch ein paar andere Sachen besprechen, wie eben Resident Evil oder auch Horizon Zero Dawn. Aber kommt alles, schätze ich mal, irgendwann, wenn die Zeit dafür da ist.
Gerne, gerne. Ja,
gut.
Dann will ich mich verabschieden an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, euer Thomas.
Ja, ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit und sage bis demnächst. Ciao, euer Kai.